Ja, ihr könnt gerne schon mal aufschlagen das Markus-Evangelium. Wir sind im Markus-Evangelium im Kapitel 12 angelangt. Und ich möchte euch zu Anfang ein Bild vor Augen malen, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das gerade aussieht, was da passiert. Jesus ist vor 2 Tagen in Jerusalem eingezogen. Es ist der Dienstag seiner letzten Lebenswoche. Und er steht im Tempelhof. Und vielleicht für die von euch, die nicht wissen, was ein Tempelhof ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ein Tempelhof, das war quasi ein riesiger, sieht aus wie ein riesiger Fußballplatz. Riesig groß. Und außen umgeben mit Mauern und hinter der Mauer so eine Art Gang, ein Säulengang, unter dem man sich aufhalten konnte, wo man laufen konnte. Aber der Hof war frei, der war nicht überdacht. Das war ein ganz großer Hof. Und dort hatten wir beim letzten Mal gelesen, lief Jesus umher und lehrte. Lief vielleicht dorthin, kamen Leute zu ihm und er hielt eine Predigt. Dann ging er auf die andere Seite, kamen Leute zu ihm und hielt eine Predigt. Er war sicherlich jemand, dem die Leute gerne zuhörten, weil das war ja der gewesen, der gestern hier in diesem Tempel hingegangen ist und er hat die Tische umgeschmissen und die Händler rausgetrieben, die in diesem äußeren Hof waren. In der Mitte dieses großen rechteckigen Hofes gab es ein großes Gebäude, das wiederum umgeben war von einer Mauer und einem anderen Hof. Das war der Tempel. 45 Meter hoch. 45 Meter, das ist richtig, richtig hoch. Das war ein imposantes, großes Gebäude. Der König Herodes hatte ungefähr 20 vor Christus angefangen, diesen Tempel neu auszubessern, ihn zu schmücken, denn er war ein großer Bauherr. Man kannte ihn als einen großen Bauherrn. Und er wollte diesen Tempel ganz besonders schmücken. Und dieser Tempel war außen auch mit Gold verkleidet und er hatte einen Schmuck, einen ganz besonderen Schmuck, von dem zum Beispiel der Geschichtsschreiber Josephus so beeindruckt war, dass er das aufgeschrieben hat in seiner Schilderung von diesem Tempel. Einen Schmuck, den der Römer Tacitus, der auch einmal Jerusalem besucht hatte, in seinen Briefen aufgegriffen hat. Und das war ein vergoldeter Weinstock, der sich, man weiß nicht genau wie, aber der sich am Eingang des Tempels vermutlich an einer Säule, es gab 4 Säulen vor dem Eingang des Tempels, die so ein Vordach hielten, und der sich vermutlich an der Säule hochrankte aus purem Gold, mit Früchten dran, mit Blättern dran, hochrankte, über dem Torbogen weiterging und am anderen Torbogen nach unten ging. Das war der große Schatz, das war der große Schatz dieses Tempels, dieser Weinstock. Die Leute gingen zum Beispiel zum Tempel und wenn sie eine Spende brachten, dann war es üblich, die Spende an diese Blätter des Weinstocks zu hängen oder an die Trauben des Weinstocks, an die Tür des Tempels dran zu hängen. Warum erzähle ich euch das? Weil ich möchte, dass ihr euch Jesus dort vorstellt, in diesem äußeren Hof und gerade kommen so ein paar ganz außergewöhnlich gekleidete Menschen zu ihm. Wir haben in der letzten Predigt davon geredet und die kommen zu ihm mit einer kritischen Frage. Was fällt dir eigentlich ein, dass du das hier machst? Oder auf Bibeldeutsch, in welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, wie Jesus sie wiederum fragt und fragt die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von der Erde? Und sie erwidern nichts und er sagt, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und Jesus steht noch dort, und hat gerade diese Führer des Volkes Israel, diese fruchtlosen Feigenbäume voller Blätter, aber ohne Frucht, quasi die kalte Schulter gezeigt. Und nun erzählt er ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis werden wir jetzt zusammen lesen. Und dieses Gleichnis enthält nicht nur die Antwort auf ihre Frage, in welcher Vollmacht er dies tut. Sie enthält auch quasi aufgreifend diesen goldenen Weinstock, der in diesem Tempel, der in diesem Tempelhof das bestimmende Merkmal war. Und er ist gleichzeitig eine Zusammenfassung der ganzen Bibel. Lasst uns dieses Gleichnis, dieses Antwortgleichnis gemeinsam lesen. Markus 12, die Verse 1 bis 12. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, greift ein ganz altes Thema auf, das im Alten Testament häufig vorkommt, das Thema des Weinstocks. In Psalm 80 spricht der Psalmist davon, dass Israel so etwas wie ein Weinstock ist, den Gott aus Ägypten geholt hat, dort ausgegraben hat und im Land Kanaan, dem gelobten Land, dem versprochenen Land, eingepflanzt hat, damit er sich dort prächtig entwickelt. In Jesaja Kapitel 5 singt der Prophet Jesaja ein Lied, das ist das sogenannte Lied vom Weinberg, ein ganz berühmtes Lied, das dieses Thema Israel ist der Weinstock des Herrn auch nochmal aufgreift, aber schon kritisch. Hört mal, wie dieses Lied geht. Mein Geliebter, schreibt oder sagte Jesaja, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter aus. Er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Dieses Lied vom Weinberg greift Jesus auf in diesem Gleichnis. Und er wendet es an auf die Menschen, die vor ihm stehen. Die Priester, Schriftgelehrten, Ältesten, die mit diesen kritischen Fragen zu ihm kommen, mit denen er sich in der Folge dieses ganzen 12. Kapitels auseinandersetzen wird. Und er hält es ihnen vor in einem neuen Gewand. Und wir wollen uns dieses Gleichnis zuerst anschauen und im Folgenden drei bemerkenswerte Dinge von diesem Gleichnis festhalten. Aber lasst uns zuerst verstehen, worum es geht. Zu Jesu Zeit war es sehr verbreitet, dass Ackerland in Israel verpachtet wurde. Das heißt, es wurde vermietet. Es gab jemanden, der es besaß, und er gab es anderen Bauern, die es bewirtschaften durften. Nun war das Ganze bei Weizen oder bei Feigen, Maulbeerbäumen oder was auch immer, was es da alles gab, nicht so wild. Das war nicht so schlimm. Weinberge aber galten als ein ganz besonders riskantes Investment. Denn der Wein ist eine mehrjährige Pflanze. Wenn zum Beispiel schlechte Bauern eine Weizenernte verderben, dann ist es kein Problem, weil im nächsten Jahr kann ich dort neuen Weizen ansehen und der wächst wieder auf. Aber ein Weinstock brauchte bis zu 5 Jahre von Pflanzung bis zum Wachstum, bis er überhaupt richtig Frucht brachte, die man gebrauchen konnte. Weinstöcke mussten außerdem ständig gewässert werden. Sie mussten ständig versorgt werden. Deswegen baute man in viele Weingärten, Weinberge auch einen Turm hinein, wo die Weingärtner quasi auch nachts bleiben konnten, wo sie auch tagsüber bleiben konnten, denn diese Weinstöcke mussten oft gewässert werden. Sie mussten auch sehr gut bewacht werden, deswegen brauchte man einen Zaun oder eine Mauer mit einer Hecke darauf um den Weinberg rum, damit keine Tiere die süßen Früchte essen. Ein Weinberg, das will ich damit sagen, war ein riesiges finanzielles Investment, ein großes finanzielles Risiko und mit sehr viel Aufwand verbunden. Und Jesus erzählt uns genau diesen Fakt in Vers 1. Er erzählt uns von einem Menschen, der nicht nur einen Weinberg pflanzte, sondern der einen Zaun darum zog, der eine Kelter, das heißt eine Grube, wo die Trauben zertreten und gepresst wurden, aushub, der sogar einen Wachturm baute und der dann diesen Weinberg verpachtete, der viel, viel Mühe auf sich nahm, diesen Weinberg überhaupt instand zu setzen. Aber die Bauern, die dieser Besitzer findet, stellen sich als absolute Katastrophe heraus. Sie sind nicht einfach nur schlechte Farmer, sie sind böse Farmer. Sie verweigern die Zahlung der Früchte an den Bauern. Das ist eigentlich ein guter Deal. Sie kriegen den Weinberg und das, was sie abgeben müssen, ist ein Anteil der Früchte. Also das ist ein ziemlich gutes Investment. Ja? Sie geben einen Anteil der Früchte ab. Oh ja, und wir können uns fragen, ja, warum tun sie das? Warum geben diese Bauern nicht dem Besitzer einfach seine Früchte? Haben die vielleicht zu wenig? Haben die zu wenig Früchte? Brauchen die mehr Weintrauben? Sind die Familien vielleicht hungrig und ihre Kinder haben nichts zu essen? Können sie ihre Familien nicht ernähren? Aber wir sehen, dass als der Besitzer seinen Sohn schickt, erfahren wir, was diese bösen Weinbauern denken. Und da erfahren wir ganz klar in Vers 7, die haben keinen Mangel an Früchten, die haben einen Mangel an Freiheit. Denen geht es nicht darum, dass sie mehr Früchte wollen. Die sagen nicht, oh, da kommt der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, dann haben wir noch viel mehr Früchte. Weintraubenparty ohne Ende. Sondern die sagen, da kommt der Erbe. Lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Sie wollen der Besitzer sein, sie wollen Chef sein, sie wollen frei sein. Sie wollen den Sohn töten, nicht weil sie Mangel an Früchten haben, sondern Mangel an Freiheit. Und sie töten ihn nicht nur, sie schmeißen ihn auch noch über die Mauer des Weinbergs, dass die Vögel und die Tiere seine Leiche fressen. Und als das der Besitzer hört, kommt er, bringt diese Bauern um und vermietet seinen Weinberg an andere. Was ist die Bedeutung dieses Gleichnisses? Ein Gleichnis hat meistens eine sehr klare Entsprechung, deswegen heißt es Gleichnis oder auf Englisch auch Parable, Parabel. In der Mathematik ist es so eine Form, die sieht so aus und jeder Punkt hat auf der einen Seite die Entsprechung auf der anderen. So sind Gleichnisse aufgebaut, die sind sehr einfach zu deuten. Was bedeutet nun dieses Gleichnis? Nun, der Besitzer im Gleichnis, das ist Gott. Gott ist der Besitzer. Und der luxuriös ausgebaute Weinberg, das ist das Land Kanaan und die Weingärtner, das ist das Volk Israel. Gott setzt das Volk in ein wunderbares Land, in dem Milch und Honig fließen, ein wunderbar reiches Land. Und die Früchte, die Israel bringen soll, das sind die Opfer, die Gott gefallen. Das ist die Tributzahlung quasi, die Gott von seinem Volk möchte. Nun wirst du sagen, was sind denn die Dinge, die Gott eigentlich von seinem Volk will? Sind das vielleicht Schlachtopfer und Brandopfer und große Tempel und große Feste? Nun, der Prophet Micha sagt es uns in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das Land Kanaan, ein wunderschönes Land, sollte die Israeliten dazu anstacheln, freigebig zu sein. Ja, wir haben genug Milch, wir können freigebig sein, wir können Recht üben, wir müssen nicht einander beneiden und bestehlen. Wir können in Liebe miteinander und in Liebe mit Gott leben. Das ist die Frucht, die Gott von ihnen wollte. Es gibt eine wunderschöne Passage, überhaupt das ganze Hohelied ist durchzogen von diesem Weinberg und von diesem Garten- und Früchtethema. Wer das als Hausaufgabe mal mitlesen will, das Hohelied zu lesen unter diesem Aspekt, dort ist ein Garten und da gibt es Früchte, es ist wunderschön zu lesen. In Hohelied 8, Vers 12, Dort spricht das verliebte Mädchen zu ihrem Geliebten: Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, wir wollen zu den Weinbergen aufbrechen und nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. Das will Gott, das sind die Früchte, die Gott will von seinem Volk, von Menschen allgemein. Ein Volk, das sagt, mein Geliebter, komm zu mir, komm in deinen Garten, genieße deine herrliche Liebesfrucht zu deiner Freude. Das ist übrigens auch ein Zitat aus Hohelied, Kapitel 4. Das will Gott, ein Volk, das ihn liebt von Herzen. Aber das verweigert ihm das Volk Israel, diese Liebe, sondern sie gehen mit den Baalen fremd, sie gehen mit anderen Göttern fremd und mit anderen Nationen. Und deswegen schickt er seine Knechte. Nun, wer sind die Knechte? Im Gleichnis kommt Knecht nach Knecht nach Knecht. Jeremia 25, Vers 4 gibt uns die Lösung. Der Herr hat alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, aber ihr wolltet nicht hören. Die Knechte, das sind die Propheten, die von Gott zu seinem Volk geschickt werden und die predigen, liebt den Herrn, tut Recht, bringt ihm das, was ihr ihm schuldig seid. Nun, am Ende schickt er seinen Sohn. Ich denke, ihr wisst alle, wer der Sohn ist. Der Sohn ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Doch sie töten ihn und werfen ihn aus ihrer Mitte und deswegen kommt das Gericht am Ende über sie. Was ist das Gericht? Nun, das Gericht ist, was Jesus in Lukas 13, Vers 34 prophezeit. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, also die Knechte, tötest, steinigst, entehrt wegschickst. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Was meint Jesus damit? Mit dem Haus meint er den Tempel, der zerstört wird. 70 nach Christus kommen die Römer unter Kaiser Vespasian. Und der Tempel wird zerstört. Und das ist nicht einfach nur ein bisschen schade. Schade um den schönen goldenen Weinstock. Schade um das große Gebäude. Der Tempel ist die zentrale Anbetungsstelle des Volkes Gottes, von Israel. Mit dem zerstörten Tempel endet quasi die Möglichkeit für sie, Gott anzubeten im Tempel. Wie Römer Kapitel 11 sagt, der Zweig wurde ausgerissen. Nun soll am Ende des Gleichnisses anderen der Weinberg gegeben werden. Wer sind diese anderen? Das sind die nichtjüdischen Völker, die Heiden genannt werden in der Bibel. Gottes Volk ist fortan nicht mehr die Nation Israel, sondern es sind alle Völker und die Gläubigen aus diesen Völkern sind sein Volk. Die Kraft der Gleichnisse liegt eigentlich in ihrer Alltäglichkeit. Ich habe euch jetzt das Gleichnis erklärt. Wer ist der Besitzer? Was sind die Früchte? Was ist der Weinberg? Was sind die Knechte? Was ist das Gericht? Das ist nicht so schwer zu verstehen. Eigentlich sind Gleichnisse ganz alltägliche Dinge. Das ist gerade der Punkt. Ja? Eine Alltäglichkeit, die jedem bekannt ist, soll etwas erklären, was niemand kennen kann. Zum Beispiel das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist wie eine Frau, die eine Münze verliert oder eine Perle. Das Reich Gottes ist wie ein kleiner Same, der groß wächst. Ja? Aber dieses Gleichnis hier ist ein besonderes Gleichnis. Denn normalerweise sind Gleichnisse so wie, ja, klar, das passiert wahrscheinlich. Das ist eine ganz alltägliche Sache. Das ist normal, dass das so ist. Aber in diesem Gleichnis gibt es einige Dinge, die ganz und gar nicht alltäglich, die ganz und gar nicht natürlich, sondern die bemerkenswert sind und die uns als Leser und Zuhörer die Augen runzeln oder aufziehen sollten. Lasst uns diese drei Dinge betrachten, diese drei bemerkenswerten Punkte dieses Gleichnisses vertiefen. Erster Punkt, der Besitzer und die Geduld Gottes. Lasst uns den Besitzer und die Geduld Gottes betrachten. Denn der erste bemerkenswerte Punkt dieses Gleichnisses, der ganz und gar nicht natürlich ist, so wie eine Frau, die eine Perle verliert und dann diese Perle sucht, oder wie ein Samenkorn, das einfach wächst, ist die Geduld dieses Besitzers mit diesen bösen Weingärtnern. Ich weiß nicht, wer von euch vermietet. Doch, ich weiß, wer von euch vermietet. Aber ich weiß, vielleicht gibt es noch andere, die von euch vermieten, außer denen, den ich kenne. Aber wer von euch irgendetwas jemandem leiht für Pacht und auf regelmäßige Pachtzahlungen zu verzichten hat und nicht nur das, sondern ihr schickt denen Briefe und ihr kriegt die irgendwie angekritzelt mit lass mich in Ruhe oder halt endlich die Klappe oder sowas, schicken die euch zurück oder irgendwie sowas, ja? Oder die schlagen den Postboten, weiß ich nicht. Wer von euch würde noch einen Brief und noch einen Brief und noch einen Brief und es wird immer noch schlimmer und die Dinge, die sie schreiben, werden immer noch schlimmer und noch brutaler und der Postbote sagt, ich traue mich gar nicht mehr hin oder so. Das ist Wahnsinn. Das würde keiner von uns machen. Was ist mit diesem Besitzer los? Das ist doch kein normaler Mensch. Diese Geduld, die der mit diesen Weingärtnern hat, die sprengt alle Verstandesgrenzen. Immer noch eine Chance und noch eine Chance und eine dritte Chance und eine vierte Chance und eine fünfte Chance und dann töten die Knechte. Und noch eine Chance und noch eine Chance. Überleg einmal, jeder dieser Knechte kommt ja nicht mit Feuer und Schwert. Der kommt ja nicht und sagt, jetzt ist Schluss. Ich schließe die Tür zu, ihr seid raus. Sondern der kommt, um Früchte zu holen. Und was, wenn er diese Früchte bekommen würde? Da geht er zurück und es ist wieder okay. Das ist doch Wahnsinn. Jeder dieser Knechte ist eine Botschaft der Vergebung. Noch eine Chance, wieder zurückzukommen, ein gutes Verhältnis mit diesem Besitzer. Da müssen wir erstaunt dastehen und sagen, das ist eine Geduld, die es bei Menschen nicht gibt. Das ist eine unvernünftige, skandalöse Geduld. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dieses Gleichnisses, den wir sehen müssen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dieses Gleichnisses. Langsam zum Zorn und unglaublich, unglaublich geduldig. Lasst uns einige Dinge über die Geduld Gottes festhalten, die uns dieses Gleichnis zeigt. Erstens, die Geduld Gottes ist der rote Faden des Alten Testaments. Vielleicht ging es dir schon mal so, dass du das Alte Testament liest, vor allem die Propheten. Du hast das Gefühl, da kommt irgendwie immer das Gleiche vor. Das ist immer irgendwie das gleiche Thema, ja, und Gericht und Umkehr und seid gerecht und seid nicht so böse. Immer, immer dasselbe, dasselbe, dasselbe und du sagst, das ist irgendwie langweilig. Dieses Gleichnis gibt dir eine andere Folie, das ist nicht langweilig. Das ist unfassbare Geduld. Unfassbare Geduld. Das sind diese Knechte, von denen du liest, die immer wieder mit der gleichen Botschaft kommen. Bringt Frucht, bringt Frucht, bringt Frucht, bringt Frucht. Es ist eine Schallplatte, nicht eine Schallplatte mit einem Sprung, sondern es ist die unfassbare Geduld Gottes und der rote Faden des Alten Testaments. Zweitens, die Geduld Gottes hat eine Funktion. Sie lässt den Sündern Zeit, das Maß ihrer Sünden vollzumachen. Wisst ihr, den ersten Boten schlugen diese Weingärtner nur. Jetzt ist das schlimm genug. Wenn ihr den Brief schickt und die kritzeln den Vollen, sagen, du bist ein Idiot, das reicht den Leuten zu kündigen, auf jeden Fall. Aber ganz am Ende, wer würde sich noch hinstellen, als Jesus fragt, was soll nun der Herr des Weinbergs tun? Wer würde sich noch sagen und sagen, also okay, gib ihnen noch eine Chance. Also eine Chance sollten sie noch kriegen. Das würde keiner tun. Alle würden dastehen und sagen, was diese Leute verbrochen haben, diese lange Geduld, die du mit ihnen gehabt hast und diese vielen, vielen, vielen Sünden, das Maß ihrer Sünden ist so voll geworden. Jetzt ist, du musst Schluss machen, Gott. Hör endlich auf, geduldig zu sein. Hör endlich auf, bring das Gericht. Bitte, ich kann es nicht mehr ertragen. Was ist hier los? Die Geduld Gottes lässt ihnen das Maß der Sünden voll machen. Und das ist eine Funktion, die Geduld Gottes hat. An Abraham, 1. Mose 15, sagt Gott einmal, dein Volk, dein Nachkommen werden 400 Jahre lang in Ägypten sein. Warum? 400 Jahre. Damit das Maß der Sünden der Amoriter, also der Kanaaniter, voll wird. Damit ich das Gericht über sie bringen kann. Damit ich mein Volk zurückbringen kann und sage, vollstrecke den Bann an ihn. Maus und Mann, Stumpf und Stiel, Kind und Kegel, rotte sie alle aus. 400 Jahre. Und dann ist das Maß ihrer Sünden voll. Damit niemand Gott einer Ungerechtigkeit zeihen kann. Drittens, die Geduld Gottes, und das muss man hier sehen an diesem Gleichnis, ist größer als das Gericht Gottes. Findet mal bitte den Vers, wo es um das Gericht Gottes geht in diesem Gleichnis, wenn ihr eine Bibel habt. Findet ihr ihn? Ist ein kleiner Vers. Ein kleiner Vers. Vers 8. Sie ergriffen ihn. Vers Nummer 9. Sogar nur der halbe. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen, den Weinberg anderen geben. Aber jetzt schau mal, wie viel von diesem Gleichnis sich um die Geduld Gottes dreht. Manche Leute, die, die nehmen diese Bibel und sagen, oh, die Bibel ist ja voll mit dem zornigen Gott und dem Gericht Gottes und Gott kommt und zerstört irgendwelche Dinge. Das stimmt nicht. Diese Bibel ist voll mit der Geduld Gottes. Voll mit der Geduld Gottes. Noch ein Knecht und noch ein Prophet und noch eine Botschaft und nochmal Vergebung und dann auch noch Vergebung für Ninive und dann auch noch Vergebung für den und nochmal Vergebung für diesen König. Die Botschaft dieser Schrift ist, Gott ist ein unfassbar, unfassbar gnädiger Gott. Ein unfassbar geduldiger Gott. Alles, was nach 1. Mose 6 der Sündflut kommt, ist Gnade und Geduld. Da hätte die Bibel fertig sein sollen und Schluss aus. Die Menschheit ist weg, gerichtet und vorbei. Nicht umsonst spricht die Offenbarung vom Zorn des Lammes. Hast du schon mal ein Lamm zornig gesehen? Kommt selten vor, oder? Lämmer sind nicht zornig. Es passt nicht zu Lämmern, zornig zu sein. Und so ist Gott. Gott ist kein zorniger Gott. Gott ist ein geduldiger Gott. Aber wehe, wenn das Lamm zornig ist, dann ist sein Zorn schrecklich. Die Geduld Gottes ist größer als sein Gericht. Viertens, alles, was vor dem Gericht passiert, ist Geduld. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe ist langmütig, geduldig, lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Das ist die Liebe, Gottes Wesen. Aber wen liebt er? Wen liebt er in diesem Gleichnis? Sag's mir. Er liebt seinen Sohn, aber wen liebt er noch? Mit wem ist er so geduldig? Die Liebe erträgt alles. Über wem erträgt er alles? Wo ist er so geduldig? Mit wem? Mit diesen bösen Weinbauern. Wenn wir uns fragen, warum ist dieser Besitzer so, wir verstehen es nicht. Das Gleichnis sagt es uns nicht. Aber wir erfahren es. Es ist Liebe, es ist Freundlichkeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn am Ende auch noch schickt, um noch ein Vergebungsangebot zu machen. Alles, was vor dem Gericht passiert, ist Geduld Gottes. Und das ist manchmal, wie wir auch in der Morgengottesdienst, in der Offenbarung gelesen haben, Leid und Tod und Schmerz. Manchmal auch das, ja. C.S. Lewis sagte einmal, Gott spricht zu uns in der Schöpfung, er flüstert zu uns in unserem Gewissen, aber er schreit zu uns in unserem Schmerz. Die Schöpfung und mein Gewissen kann ich draußen lassen, meinen Schmerz nicht. Alles, was vor dem Gericht passiert, ist Geduld Gottes. Und fünftens, der größte Ausdruck der Geduld Gottes ist sein Sohn. Überleg einmal, wie viele Knechte getötet wurden und dennoch will der Besitzer nicht aufgeben. Und so schickt er nicht noch einen letzten Knecht, sondern er schickt seinen Sohn. Vers 6 betont, es ist sein einziger Sohn, sein geliebter Sohn. Und jetzt überlege mal, jetzt noch bei diesem Sohn würde er den Weinbauern vergeben. Tod an Mord und Knechten würde er vergeben. Es geht nicht mehr um Früchte, die nicht gezahlt wurden. Es geht um Mord und Totschlag würde er vergeben, wenn sie auf den Sohn hören. Der Sohn kommt nicht mit Schwert und Feuer. Aber der Sohn kommt sicherlich mit einer Predigt von Umkehr und Buße. Auch jetzt würde er noch vergeben. Denk daran auch in deinem Leben. Gottes Geduld ist unfassbar groß. Unfassbar groß. Sie hat ein Ende, aber bis zu diesem Ende ist sie unfassbar groß. Er vergab Ninive, der Hauptstadt seiner Feinde. Und Jona, der Prophet, konnte es nicht glauben. Er konnte es nicht wahrhaben, dass Gott so ein gnädiger, so ein geduldiger Gott ist. Wie bitte willst du denen vergeben? Gott befahl dem Propheten Hosea, eine Prostituierte zu heiraten, als Zeichen seiner Vergebungsbereitschaft gegenüber seinem treulosen Volk. Jesus beschreibt seinen Vater als ein Vater, der einen total korrupten, bankrottierten Sohn, der nach Schwein stinkt und das Erbe der Familie durchgebracht hat, mit offenen Armen annimmt. Was ist das Fazit, wenn wir den Besitzer betrachten und seine Geduld? Was ist das Fazit? Keine Sünde ist zu groß für Gottes Geduld. Gottes Geduld sprengt unsere Vorstellungskraft. Und bis zum Tag des Gerichts ist seine Geduld da, auch für dich und für jeden Menschen. Mag dich dein Herz verdammen? Gott verdammt keinen, der seinen Namen zur Rettung selbst ganz am Ende noch annimmt. So groß ist seine Liebe. Das ist ein Hauptpunkt, ein bemerkenswerter Punkt, ein überraschender Punkt dieses Gleichnisses. Lass uns zweitens betrachten. Die Weingärten. Wir kommen vom Besitzer und seiner Geduld zu den Weingärtnern. Und wie den Besitzer die Geduld ausgezeichnet hat und die Vergebungsbereitschaft, selbst für die schlimmsten Sünden, selbst über den längsten Zeitraum, in einer unfassbaren Art und Weise. Was sehen wir an den Weingärtnern? Wo kratzen wir uns am Kopf und sagen, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht natürlich, das ist doch nicht verständlich, alltäglich, das ist doch nicht gleichnishaft? Wir wundern uns über eines, über die Hartherzigkeit dieser Menschen. So lasst uns zweitens betrachten die Weingärtner und ihre Hartherzigkeit. Das ist nämlich die zweite bemerkenswerte Tatsache an diesem Gleichnis. Je mehr Knechte der Besitzer sendet, umso böser werden sie. Je mehr und je öfter sie hören, hört auf, kehrt um, euer Besitzer ist gnädig und gibt euch noch ein Angebot zur Umkehr, bringt endlich Frucht eurem Herrn, umso brutaler wird ihre Abneigung. Am Anfang ergreifen sie den Knecht und schlagen ihn und schicken ihn mit leeren Händen fort. In Vers 4 sendet er noch einen, den steinigen sie schon, schlagen ihn auf den Kopf. Und in Vers 5 töten sie den Knecht. Wie viele Predigten, wie viele Aufrufe zur Umkehr haben diese Leute gehört? Und was war der Effekt all dieser Predigten? Ein noch härteres Herz und ein noch verstockterer Sinn. Jetzt fragen wir uns, waren das vielleicht einfach nur Ausnahmebösewichter? So Leute, die frisch aus dem Hochsicherheitstrakt entflohen sind. War das Volk Israel vielleicht ein besonders böses Volk? Hatte Gott einfach Pech gehabt mit diesem Volk, dass es so ein böses Volk war? Das hätte er sich vielleicht die Chinesen genommen oder die Germanen, dass das irgendwie besser geklappt hätte mit denen, dass die mehr gehört hätten? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Ganz eindeutig nein aus der Schrift. Weißt du, das waren Menschen wie du und ich. Ich sehe manchmal ein Kind, auch in meiner Familie, schon ein bisschen her. Es war ein kleines Kind, ich sage nicht, wer es war. Das war beleidigt, weil ich als Vater ihm etwas abverlangt habe, was es nicht wollte. Ich habe gesagt, gib mir Gehorsam. Und dieses beleidigte Kind zog die Augen so, den Mund so, und als ich kam, es dann in den Arm zu nehmen, sagte es und ging weg. Es gab dann Essen, und bei uns geht dann die Klingel, alle kommen zum Essen, aber das Kind kam nicht an den Tisch. Es saß irgendwo allein in seiner Ecke. Nein, diese Genugtuung, die will ich dem Vater nicht geben. Ich setze mich nicht an seinen Tisch und nehme seine Gaben an. Lieber bin ich hungrig in dieser Ecke, einsam, traurig und allein, als die Liebe von ihm anzunehmen. Wenigstens habe ich diesen kleinen Trost, dass ich meinen Willen durchgesetzt habe. Meinen Willen und mein Leben so lebe, wie ich es will und nicht zu einer blöden Glocke an diesen blöden Tisch mit diesen blöden Gaben von meinem blöden Vater komme. Diesen Triumph lasse ich mir nicht rauben. Nicht für alle Geschenke der Welt. In diesem Verhalten dieses Kindes sehe ich die Erbsünde Adams, die Urauflehnung. Und vielleicht siehst du dich auch selbst. Und ich sehe diese Weingärtner und sehe uns, unsere Gesellschaft. In Vers 7 steht, jene Weingärtner sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Wisst ihr, sie wollen einfach machen, was ihnen gefällt. Ihr Wille und ihr Leben, keine Regeln von außen, kein Tribut einem unsichtbaren, fernen Besitzer, den sie überhaupt nicht kennen. Wisst ihr, wie mit den Knechten verfuhren? Manche steinigten sie, manche töteten sie, manche schlugen sie, manche schickten sie mit leeren Händen zurück. So wollen sie autonom, frei und ungebunden sein, wie Psalm 2 sagt, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das war der Ruf Adams, das war der Ruf der Königin Psalm 2 und das wird der Ruf sein der letzten Schlacht beim Armageddon, wenn sich die Könige der Erde vereinen gegen das Lamm und gegen es zum letzten Mal kämpfen. Und dieser Ruf wird erst im Feuersee gurgelnd sterben. Aber bis dahin ruft Gottes Geduld. Kehr um, lebe treu, bring die Frucht der Liebe, bring die Frucht des Geistes. Hör nicht auf die Lüge der Autonomie. Die Wahrheit wird dich freimachen. Jesus Christus ist die Wahrheit. Er wird dich freimachen. Und die Frage ist, hörst du persönlich seine Stimme? Hörst du die immer wiederkehrende Stimme der Knechte des Herrn, die predigen und predigen, bringe Frucht, nicht für dich, bringe Frucht dem Herrn. Leb dein Leben nicht für dich, leb dein Leben für den Herrn. Und ich frage dich, wie gehst du mit dieser Predigt um? Diese Knechte töteten die Predigt. Sie töteten die Predigt. Keiner von euch hat schon mal einen Mordanschlag auf mich vorgehabt, von dem ich weiß. Und das meine ich auch nicht. Eine Predigt kann man viel einfacher töten. Man kann nämlich sagen, sie geht hier rein und dort raus. Sie fällt in mein Herz und dort lasse ich sie einfach kaputt gehen. Diese Worte haben überhaupt keinen Effekt auf mich. Ich höre doch keine Predigt, um mein Leben zu verändern. Ich höre doch keine Predigt, um darauf zu hören. Ich höre doch keine Predigt und ändere dann mein Leben. Ich höre doch keine Predigt und verhalte mich dann anders gegenüber Gott. Ich frage dich, nimmst du dir zu Herzen, was Gottes Geduld dir predigt, Woche um Woche und immer wieder? Es muss nicht die Predigt sein, es kann dein Gewissen sein. Es kann etwas sein, was du weißt, Gott legt mir das so oft aufs Herz, dass ich da umkehren muss. Dass ich mit Sünde aufhören muss, dass ich jemandem vergeben muss. Dass ich eine Beziehung reparieren muss. Wie gehst du auf die Predigt der Geduld Gottes ein? Ich sage dir, denke nicht, der Herr ist dir wohlgesonnen, weil dich keine Strafe trifft. Diese Knechte dachten, da kommt keine Strafe. Predigt auf Predigt auf Predigt folgt, Knecht auf Knecht auf Knecht. Und wir haben es herausgefunden, ja? Wir haben herausgefunden, wie wir diese Knechte unschädlich machen. Aber dann plötzlich wussten sie, es ist zu spät, als die Gnadenzeit vorbei war. Sie dachten, Gott wäre einfach lasch. Er würde versäumen. Das kommt schon alles nicht so, wie die Knechte sagen. Und dann sahen sie einmal, Gottes Geduld ist unglaublich groß, aber sie hat ein Ende. Lass uns drittens betrachten, nachdem wir den Besitzer und seine Geduld betrachtet haben, die Weingärtner und ihre Hartherzigkeit. Als drittens den Sohn und Gottes letztes Wort vor dem Gericht. Drittens der Sohn und Gottes letztes Wort vor dem Gericht. Der dritte bemerkenswerte Punkt dieses Gleichnisses, der dritte überraschende Punkt, den man nicht erwartet hätte, wo man sagt, das ist nicht wie eine Frau, die nach einer Perle sucht oder wie ein Same, der einfach aufwächst, ist dieser. Welcher Weinbergbesitzer würde nach all dem Bösen, was diese Bauern seinen Knechten angetan haben, seinen Sohn, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn riskieren für diese Leute? Für diese Leute. Kann er nicht eins und eins zusammenzählen? Wie so einem Quizbuch für Fünfjährige, setze die Reihe fort. Knecht, tot, Knecht, tot, Knecht, tot. Wie geht's weiter? Warum schickt er seinen Sohn? Der Sohn ist der Gipfel der Geduld Gottes. Der letzte Ausdruck seines Willens zum Frieden. Und sein letztes Wort vor dem Gericht. Er sagt, vor meinem Sohn werden sie sich scheuen. Seine Liebe hofft alles und glaubt alles bis zum Schluss. Söhne hatten anders als Knechte einen Rechtsvertretungsanspruch. Dieser Sohn ist der Erbe. Er kommt nicht als Knecht, er kommt in eigener Vollmacht. Und dies ist auch die Antwort auf die Frage der Priester und schriftgelehrten Ältesten in Markus 11, Vers 28. Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Die Antwort ist dies, ich tue es in der Vollmacht des Erben. Wer hat mich gesendet? Euer Besitzer. Der Sohn ist kein Knecht. Er steht nicht in der Reihe der Knechte. Sie sind viele. Er ist einzigartig. Sie sind Besitz des Besitzers. Er ist Familie des Besitzers. Sie sind Vorläufer. Er ist das Ende. An den Knechten mag der Besitzer gehangen haben, aber nur vom Sohn ist gesagt, du bist geliebt. Jesus ist einzigartig, mehr als ein Prophet. Sein Kommen läutet nach einer langen Kette von Offenbarungen das Ende ein. In Markus 11, Vers 33 verweigerte er noch gegenüber den Führern Israels die Selbstauskunft und nun gibt er sich zu erkennen. In Form dieses Gleichnisses. Und er zitiert den Psalm 118, den wir vorhin gelesen haben, in Versen 10 und 11, und sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Was ist ein Eckstein? Ein Eckstein ist der erste Stein eines Gebäudes. Diesen ersten Stein legt der Baumeister und an diesem ersten Stein müssen sich alle weiteren Steine des Gebäudes ausrichten. Sie müssen genau in jede Richtung diesem Stein entsprechen, damit das Gebäude ein festes Gebäude wird. Das ist der Eckstein, der alles zusammenhält, der dem ganzen Bau Sicherheit, Stabilität verleiht, der ihn vereint. Dieser Eckstein ist das Zentrum. Doch die Bauleute, die Führer der Nation Israel, nehmen diesen Stein, schauen ihn sich an und sagen, was ist daran besonders? Dieser Stein, den verwerfen wir. An dem ist nichts Besonderes, den können wir einfach wegtun. Jeder, der Christus nicht hören will, jeder, der Gott nicht erlauben will, sein Wort zu sich sprechen zu lassen, ist so wie diese Bauleute. Der sagt, Christus, gesehen, gewogen und zu leicht befunden, hinter mich damit. Aber es ist Gottes letztes Wort an dich in diesem Leben. Hebräer 1 sagt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen geredet zu uns durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Zum Erben von allem. Gehörst du zu allem? Du gehörst zu allem. Er ist dein Besitzer, er ist dein Erbe. Manche Leute warten darauf, dass Gott irgendwie zu ihnen spricht in einem Traum oder einem Brief im Briefkasten oder irgendein besonderes Wunder. Gott hat gesprochen in seinem Wort durch seinen Sohn Jesus Christus auch zu dir. Er wird dich besitzen. Eines Tages wird ihm alles gehören, auch du und dein Leben. Du musst wählen, was du tust. Auf ihn hören oder ihn ignorieren. Ihn reinlassen in dein Leben oder ihn nehmen und über die Mauer deines Lebens hinausschmeißen. Du musst wählen, ob du Gott die Früchte geben willst, die er von dir möchte, oder dein Leben für dich allein. Wenn du Gott nicht kennst, dann lass dir sagen, Gott hat seinen Sohn gesandt als letztes Wort. Das bedeutet, es ist ernst. Und das nächste Wort, was du hören wirst, ist Gericht. Du musst dich entscheiden. Wirst du Gott als Besitzer ehren und ihm Frucht bringen oder willst du das nicht tun? Du kannst das Wort Gottes nehmen und es töten in deinem Herzen. Du kannst sagen, hier rein, da raus. Er lässt es zu. Er lässt es zu. So wie er es zuließ, dass diese Weingärtner seinen Sohn töten. Er lässt es zu, aber irre dich nicht. Jesus wird dir zwar erlauben, ihn und seine Botschaft zu töten, aber das Gericht wird kommen. Deswegen häufe nicht den Zorn Gottes auf dich, sondern sieh seine Geduld, seine unfassbare Geduld in diesem Gleichnis für dich. 1. Petrus 2, Vers 8 sagt, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Für die, die glauben, ist er kostbar, ein kostbarer Eckstein. Und ich frage dich, der du glaubst, bist du ein lebendiger Stein in diesem Gebäude, der diesen Eckstein nimmt und sich an ihm ausrichtet? Der sagt, ich will in einer Linie mit diesem Eckstein sein, denn ich bin ein lebendiger Stein in einem lebendigen Tempel, ausgerichtet auf ihn. Ich lebe nicht mein Leben wie einer, der Autonomie vom Herrn sucht. Ich lebe mein Leben als einer, der bemüht ist, jeden Tag zu arbeiten und zu tun und dem Herrn die Früchte zu bringen, die er selbst in mir wirkt, zu seiner Ehre. Mich auszurichten an Jesus Christus, ihn zu lieben, indem ich seine Gebote halte, indem ich sein Angesicht suche, dem ich von ihm höre, ihn ehre, auch mit meinen Lippen, vor anderen. Ist er kostbar in deinen Augen? kostbarer als die Welt, kostbarer als Sünde, kostbarer als Beziehung, kostbarer als alles andere. Lasst ihr Gläubigen Jesus kostbar sein in euren Augen. Zum Abschluss, was zeigt uns dieses Gleichnis? Das Gleichnis zeigt uns die ganze Bibel. Wenn dich mal jemand fragt, worum geht es in der Bibel, kannst du mir die Bibel in 12 Versen erklären, dann lies dieses Gleichnis. Lies dieses Gleichnis. Es ist die Geschichte der Menschheit, Gottes Geduld, der Menschen Hartherzigkeit und Gottes letztes Wort, der Sohn. Es ist die Geschichte der ganzen Bibel in einem Gleichnis zusammengefasst. Und es sollte uns Staunen machen über das, was der Herr ist, wie er ist und wie er sich über uns erbarmt hat. Lass uns dies unser Leben verändern. Amen. Lass uns eine Zeit der Stille nehmen und ich schließe dann im Gebet ab.